Montagsmord.
Bringt bei dir die Frau den Mann um oder wird die Frau umgebracht?
Der Mann wird umgebracht. Ich wollte nicht sowas machen, wo die Frau umgebracht wird, weil das finde ich immer so ein bisschen traurig. Also nicht, dass ich das nicht andersrum traurig finde.
Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide einen Mordfall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Sophie, wie fühlt es sich an, dass du jetzt weißt, dass die Menschen, die uns hören, jetzt auch ein Gesicht von uns vor Augen haben? War das ein deutscher Satz?
Ja, also ich habe es verstanden.
Okay. Okay.
Als nicht ganz Deutscher.
Okay.
Ich freue mich für sie. Ja, ich denke, so ist es ein bisschen angenehmer vielleicht. Deswegen haben wir es ja auch gemacht, damit man besser klarkommt mit den Stimmen vielleicht. Obwohl echt viele unsere Stimmen unterscheiden können.
Ja, tatsächlich. Ja. Also jeder, der es noch nicht mitbekommen hat, auf unseren Social-Media-Kanälen, also Facebook, Twitter und Instagram, haben wir jetzt 2 Fotos von uns hochgeladen, damit ihr auch ja eben Gesichter zu den Stimmen dazu habt und uns eventuell einfacher auseinanderhalten könnt, falls ihr das nicht tun solltet.
Könntet.
Und, ja, könntet. Wow. Und es gibt auch ein Beweisfoto dafür, dass Sophie ihren Wetteinsatz eingelöst hat von Folge 4 war es, glaube ich.
Ja, Folge 4.
Genau.
Ja, war sehr lecker und ich meine, für mich hatte es ja auch Vorteile, diesen Wetteinsatz einzulösen. Die Käsestangen waren richtig nice mal wieder.
Ja, vielen Dank für den süß und fruchtig und für die Käsecracker.
Vielen Dank für den tollen WhatsApp-Status damals. Ja, ich würde sagen, dann fackeln wir gar nicht lange rum. Und sollen wir direkt mal anfangen mit einer Black Story?
Ja, hier kommt unsere Black Stories-Rubrik.
Okay, dieses Mal stelle ich die Black Story wieder vor. Der Titel lautet Menschliches Nadelkissen. Auf dem Bild zu sehen ist eine Toilette mit so einem Pömpel daneben und der Blick ist praktisch in die Toilette reingerichtet und da sieht man Blut drin und eine Hand, die praktisch rausgreift und sich am Sitz festhält. Oder einfach nur drauf liegt. Also die Hand ist so ein bisschen draußen. Und der Text lautet: Ein Blick ins Klo deckte einen Mordversuch auf. Denk weit hergeholt.
Okay. Also es war ein Mordversuch, also ist niemand ermordet worden.
Ja, sie ist nicht ermordet worden. Sie lebt
noch. Also es war eine Frau.
Oh, sorry, ja, das auch. Die Frau lebt noch.
Okay.
Und du erinnerst dich an diesen Titel. Menschliches Nadelkissen.
Ja.
Okay.
Also ein menschliches Nadelkissen. Wie heißt es nochmal, diese chinesische Behandlungsmethode mit den Nadeln?
Akupunktur.
Danke. Sie war bei der Akupunktur, hatte Streit mit diesem Akupunkteur und er hat dann versucht, sie mit den Nadeln umzubringen, indem er an die richtigen Stellen quasi die Nadeln reingesteckt hat und sie hat am Ende die Nadeln rausgeholt und wollte sie in der Toilette versenken. Und als sie die runtergespült hat, kam sie bei jemand anderem in der Toilette raus, hat die dann gesehen, okay, das macht keinen Sinn. Aber sowas?
Nein. Es ist eine coole Geschichte und also Chinesin ist schon mal gut, obwohl es nicht so richtig was mit der Geschichte zu tun hat. Hat sie halt in China stattgefunden, aber ja, leider nicht.
Hm.
Vielleicht, um in eine Richtung zu denken, es hat in der Familie stattgefunden.
War sie Näherin?
Nein.
Hat es was mit Nadeln zu tun?
Ja, ja, Nadeln spielen da eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Okay, Chinesinnen haben doch manchmal so Frisuren mit so Dingern, die aussehen wie Stricknadeln.
Sie konnte zu dem Zeitpunkt noch keine richtige Frisur tragen.
War sie ein Kind?
Ja, sie war ein Baby.
Ein Baby sogar?
Mhm.
Und sie wurde als Nadelkissen verwendet?
Jein.
Nadeln, also eine Nadel zum Nähen.
Ja.
Und sie wurde mit Nähnadeln gestochen.
Jein. Okay, soll ich es aufdecken?
Nein, ich habe eine Idee. In China ist es doch nicht gerne gesehen, wenn du eine Tochter zur Welt bringst.
Ja.
Du sollst da immer Jungs zur Welt bringen. Und Mädchen werden ja meistens umgebracht.
Ja, genau.
So, der Vater war sauer, weil seine Frau ein Mädchen zur Welt gebracht hat und keinen Jungen. Und hat das Mädchen daraufhin umbringen wollen. Mit Nadeln, aus welchem Grund auch immer. Aber Nadeln waren die Tatwaffe. Er hat das Kind dann anschließend ins Klo geschmissen. Und aber, da man es nicht runterspielen kann, weil es zu groß ist, hat die Mutter es gefunden.
Nein, 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 nein.
Okay, dann darfst du es
auch. Okay, okay. Aber du bist schon, also es ist schon ziemlich, ziemlich gut. Eine Chinesin hatte sich ins Krankenhaus begeben, weil sie Blut in ihrem Urin festgestellt hatte. Eine Röntgenaufnahme zeigte, dass sich in ihrem Körper 23 Nähnadeln befanden und dies offenbar bereits seit Jahren. Anscheinend hatten ihre Großeltern, unzufrieden mit dem Geschlecht des einzigen gesetzlich erlaubten Kindes,
boah, bin ich gut!
Ja, wenige Tage nach der Geburt versucht, das Kind durch Einbringen von Nadeln zu töten und den Eltern so zu ermöglichen, ein weiteres Kind zu bekommen. Diesmal nach Möglichkeit einen Sohn. Doch das Mädchen war nicht gestorben. Im Laufe der Jahrzehnte waren die Nadeln durch ihren Körper gewandert und hatten lebenswichtige Organe wie Lunge, Leber, Blase oder Nieren erreicht, was nun aufwendig und gefährliche Operationen zur Erhaltung ihres Lebens nach sich zog.
Wow.
Richtig gut, Valerie.
Wie soll man denn darauf kommen?
Ja, ich habe gesagt, das ist sehr weit hergeholt. Ich finde solche immer am interessantesten.
Wie haben sie denn die Nadeln dem Kind zugeführt? Im Essen oder wie? Und dann sollte...
Da war ich mir nicht so sicher. Aber ich denke, vielleicht haben sie tatsächlich die Nadeln in sie reingesteckt. Weil ich glaube, durch Essen, also vor allem bei so einem kleinen Kind, ist es schwierig, die Nadeln da irgendwie so runterzuschlucken, oder? Die müssen ja dann so...
Ja.
So rum, so Bogen machen.
Aber ich meine, du kannst ja von außen nicht eine Nadel so tief in deinen Arm jetzt irgendwie reinstecken, sodass er irgendwie in deinen...
Aber vielleicht in den Bauch. Sie haben halt versucht, das Kind irgendwie umzubringen.
Boah, es ist eklig.
Ja, vor allem als Großeltern und dann lebt das Kind weiter. Es stirbt halt einfach nicht und jahrelang tust du so, als wäre alles gut. So, ja, du hast 23 Nadeln in deinem Körper, aber schön, dass du da bist. So. Vor allem, dass es halt nach all den Jahren irgendwie rauskam. Also, bestimmt hatten die ja trotzdem noch ein schönes nehme ich jetzt einfach mal an, dass sie noch ein schönes Familienleben zusammen hatten und dann kommt es zum Schluss raus, dass deine Großeltern versucht haben, dich umzubringen.
Hm.
Ja.
Schön.
Ja.
Nicht schön.
Ja.
Was trinkst du?
Ich trinke wieder mal einen Cocktail.
Gönn dir.
Ich gönn mir. Batida de Coco wieder mit Ananassaft und Mangosaft. Mhm. Mhm. Richtig lecker. Und du?
Ich war vorhin im Pool und habe mit Sonnenbrille und einer Dose Prosecco auf meiner Luma gelegen und habe mich gesonnt. Und deswegen dachte ich, ich bleibe einfach bei Prosecco aus der Dose.
Nice.
Und jetzt trinke ich Dosen-Prosecco.
Das klingt richtig gechillt. Und da hast du es vorhin noch genau richtig gemacht, weil so wie es jetzt regnet, ist es einfach nicht mehr schön.
Ja, also ich glaube, bei mir regnet es immer noch nicht, aber ich habe gesehen, dass eine sehr, sehr große Wolkendecke kommt und dann war ich sehr froh, dass ich das noch ausgenutzt habe.
Ja, echt so.
Wir hatten uns überlegt, als Thema der heutigen Folge das Thema Ehemorde zu machen. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir letztes Mal die Ehe besprochen hatten in dem letzten Fall, aber irgendwie hat es gepasst und dann war ich so, ja komm, lass doch so Rosenkrieg oder Ehemorde machen. Bei mir ist es kein Rosenkrieg gewesen, aber trotzdem hat eine Ehefrau ihren Ehemann umgebracht. Ich habe mir heute einen Fall ausgesucht, der sehr, sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegt, aber er spielt in Stuttgart und ich dachte, ich bleibe wieder dem Ländle treu und ja. Es ist das Jahr 1844, also die Zeit des Biedermeiers. Alle Geschichtsstudenten und Historiker, die uns zuhören, die wissen Bescheid, was da so abging. Aber für die, die nicht wissen, was da so los war und dass es nicht so heißt, was gab es in 1844 alles schon, so wie in der zweiten Folge, als es um 1920 geht oder ging, hier ein paar Infos zur Einordnung. Die allererste Info, fand ich super wichtig zu erwähnen, ist folgende. Am 1. März 1844 kam es in München wegen einer Bierpreiserhöhung zu schweren Ausschreitungen.
Finde ich legitim.
Ja, fand ich wichtig, so zu erwähnen. Ja. Dann wurde ein Patent für eine Würfelzuckerpresse vergeben. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn wurde offiziell eröffnet. Es wurden die ersten telegrafischen Nachrichten im Morse-Alphabet von Washington nach Baltimore geschickt. Und die Stuttgarter Stadtglocke erschien erstmals. Das war eine Zeitung, die von 1844 bis 1848 als Tag- und Nachtblatt in Stuttgart erschien. Und Christiane Ruthart wird wegen des Giftmordes an ihrem Mann zum Tode verurteilt. Und darum geht es heute. Ich beginne mit einem Zitat von der guten Christiane Ruthart. Und zwar hat sie mal gesagt: Mir war es eine wahre Pein, einem Menschen unter die Augen zu treten, dem ich, was ich schuldete, zu rechter Zeit nichts geben konnte. Begegnete mir ein solcher auf der Straße und war es mir nicht möglich auszuweichen, so drückte mich sein Anblick fast zu Boden. Ich war es nie gewohnt, Schulden zu haben und mich von Gläubigern verfolgt und gedrängt zu sehen. Mein Stolz wurde empfindlich verletzt. Hm. Christiane Ruthart, die war eine Frau, die sich sehr, sehr oft in ihrem Stolz verletzt gefühlt hat. Es begann allein damit, dass sie eine uneheliche Tochter einer Baronin und eines Wundarztes war. Und wenn du 1844, beziehungsweise damals, als sie geboren war, war sie, glaube ich, 1806 oder 1802, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wenn du da ein uneheliches Kind bist, beziehungsweise eines hast, ich glaube, das ist schon sehr, sehr krass. Christianes Eltern, die waren beide verwitwet und sie stammten aus altem württembergischem Adel. Und wenn durch meine Adern Adelsblut fließen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch so eingebildet wie sie. Ja, naja. Durch die ungeplante Schwangerschaft der Mutter kam es dann zum Bruch der Beziehung mit ihrem Liebhaber oder Lebensgefährten, wie auch immer man das damals genannt hat. Und Christiane wurde unter einem falschen Namen zu Pflegefamilien gebracht. Und mit 8 Jahren holte dann die Schwester ihres Vaters, in Anführungszeichen, er hat sie einfach weggegeben, Christiane nach Stuttgart. Aber das hat irgendwie alles nicht so ganz geklappt. Ich glaube, sie war ein sehr anstrengendes Kind. Denn schon kurz darauf wurde sie in eine Erziehungs- und Bildungsanstalt gebracht und später wegen Liebeständeleien von der Familie verstoßen. Die nächsten 15 Jahre hat sie dann als Kammermädchen in verschiedenen Stellungen gearbeitet und da war sie sogar ganz erfolgreich. Und ich habe hier, als ich den Fall recherchiert habe, ein neues Wort gelernt. Und zwar heißt dieses Wort reüsiert. Weißt du, was reüsiert bedeutet?
Wieder eingeführt? Mm-mm. Oh, okay.
Nee, also der Satz, der lautete sowas wie, dass sie mit guten Zeugnissen reüsierte. Und das bedeutet halt, dass sie Erfolg hatte.
Ah, okay, cool.
Ja, vielleicht habt ihr ja auch jetzt alle ein neues Wort gelernt. So.
Wort der Woche.
Ja, Montagsmord, der Bildungspodcast.
Das Montagswort.
Ah, ist das eine neue Rubrik?
Eventuell.
Vielleicht.
Eventuell auch ein neues Instagram-Story-Highlight.
Ja.
Ja.
Wir schauen mal.
Okay. Freut euch noch nicht zu früh.
Genau. Christiane erbte von einer Dienstherrin 400 Gulden. Und wie viel war das damals? Genauso wie 1920. Wie viel war dieses Geld, was sie im Schrank versteckt hatten? Umgerechnet entsprach eine Gulden ungefähr 13,40 Euro heute. Und mit 400 Gulden konnte man sich damals ein gutes Haus kaufen. Und ein Kalb hat 1816 übrigens 15 Gulden gekostet. Also es war schon sehr viel Geld.
Ja.
Wenn man überlegt, wie viel ein Kalb heute kostet. Ich weiß es nicht, liebe Bauern. Wären wir wieder bei euch. Könnt ihr uns sagen, ja, wie viel man heutzutage für ein Kalb zahlt? Aber ich glaube, auf jeden Fall mehr als... Gut, 15 Gulden umgerechnet in Euro, 15, 1 Gulden, 13,40 Euro, 15, könnte schon hinkommen. Ich weiß es nicht. Naja, ist ja egal. 1839, also mit 35 Jahren, ging Christiane dann eine Ehe mit dem Goldarbeiter Eduard Ruthart ein, mit der Begründung: Weil er ein rechtschaffender und braver Mann war, so hoffte ich, dass es mir gelingen soll, mit ihm, obschon ich ihn nicht liebte, eine zufriedene Ehe zu führen.
Hm? Okay, also rein geschäftlich.
Rein aus praktischer Sicht. Also ich meine, sie war ja schon 35. Ich glaube, so im 19. Jahrhundert warst du schon spät dran, wenn du noch nicht mit 20 verheiratet warst.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Eduard Ruthart war es aber nicht genug, ein einfacher Goldarbeiter zu sein, denn sein größter Traum war es, mal ein Perpetuum mobile zu bauen. Und nachdem er kurze Zeit später arbeitslos geworden ist, hat er sich dann in diese Idee einfach verrannt gehabt, dieses Perpetuum mobile zu bauen. Und dafür kauft er unzählige Bücher und Geräte, die man eben brauchte, um dieses Ding zu bauen.
Das ist doch schön, wenn er Hobbys hat und Träume.
Ja, schön, süß. Oder? Sollte man ja eigentlich auch unterstützen als Ehefrau.
Ja, als gute Ehefrau, auch in einer geschäftlichen und rein finanziellen Situation, sollte man das trotzdem.
Ja, genau. Für all diese Sachen, die Eduard brauchte, ging das gesamte Vermögen von Christiane drauf. Und er hörte auch nicht auf, die Sachen zu kaufen, als er begann, Schulden zu machen. Er hatte irgendwie auch mal einen Plan gehabt, in Wildbad eine Gastwirtschaft aufzumachen oder so. Aber der Plan scheiterte auch am fehlenden Betriebskapital. Christiane, die so stolz war, die war natürlich mega sauer, weil sie in ihrem Stolz gekränkt war und sie unter den Schulden, die ihr Mann machte, litt. Sie versuchte dann irgendwie durch eigene Arbeit irgendwie die Familie über Wasser zu halten, aber sie rutschten immer weiter in diese Schuldenspirale und sie hat sie da auch nicht mehr rausbekommen. Und eine Scheidung damals war nach dem geltenden Gesetz so gut wie unmöglich, zumal es ja auch überhaupt gar keinen Grund gab. Er trank nicht, er schlug sie nicht. Er hat sie nicht betrogen und nur Schulden zu machen, das ist ja kein Scheidungsgrund. Christiane hat an Selbstmord gedacht, aber irgendwann kam ihr dann eine bessere Idee. Und zwar, sie wollte ihren Mann einfach nur loswerden und hat also beschlossen, ihn mit Gift umzubringen. Sie ging dann zu mehreren Ärzten, denen sie sagte, sie habe eine Rattenplage und sie bräuchte das Gift für die Tiere.
Und mehr Ärzte?
Ja.
Die Ärzte konnten das Rattengift austeilen?
Ja, es war nicht Rattengift, sondern ein anderes Gift. Und zwar Arsenik.
Oh, ja.
Ja. Genau, diese Ärzte, die haben dann den Giftschein für das Arsenik ausgestellt und das mischte sie dann ihrem Mann unter das Essen und seine Medikamente. Nach 3 Giftmahlzeiten zeigte Eduard im Frühjahr 1844 dann erste Symptome einer Vergiftung. Sein Hausarzt diagnostizierte ihm eine Magenentzündung und das behandelte er mit Brausepulver. Also ich wünschte, mein Arzt hätte mir mal irgendwie Ahoi-Brause verschrieben oder so.
Ja.
Und noch weitere Behandlungen mit Blutegeln und Senfteigkompressen. Am 9. Mai meinte der Arzt noch, dass der Patient durchkommt und dass er sich auf dem besten Wege der Genesung befände. Aber am Tag drauf rief dann Christiane nochmals den Hausarzt, der dann Eduard in einem hoffnungslosen Zustand wiederfand. Am 11. Mai starb Eduard Ruthard dann. Schon 4 Stunden nachdem Eduard gestorben war, wurde Christiane von Polizeidiener Götz festgenommen. Nee, Glötz. Ist ja egal. Polizeidiener Glötz.
Ach so.
Ich habe
so.
Götz gesagt, ja. Aber interessiert ja eh niemanden. Ich meine, den kennt ja heute niemand mehr.
Obwohl, vielleicht. Vielleicht ist es Familie für irgendjemanden. Oder irgendjemand sein Vorbild. Man weiß nie.
Ja, ich weiß nicht. Schon 4 Stunden nachdem Eduard gestorben war, wurde Christiane von Polizeidiener Glötz festgenommen und auf das Kriminalamt nach Stuttgart gebracht. Das gab es damals schon. Aber wie konnte sie innerhalb von 4 Stunden so schnell überführt werden? Das ist jetzt alles ein bisschen über mehrere Ecken, weil, also 1844, es gab nichts außer die eine hat es gesehen, erzählt es der Nachbarin und die erzählt es dann ihrem Mann und der erzählt es im Geschäft weiter oder sowas. Es gab kein Social Media, keine Handys, es gab nichts. Also
unvorstellbar.
Genau, es wird also ein bisschen, kommen jetzt ein bisschen viele Menschen drin vor. Der Diakon Hofacker hatte den sterbenden Eduard Besuch gehabt und hat dann später mit seinem Schwager und dessen Frau über den Fall gesprochen. Die Frau des Schwagers erinnerte sich an eine Begegnung mit Christiane im Haus von Dr. Kammerer. Also das war einer der Ärzte, der Christiane unter anderem das Arsenik verschrieb. Die Frau des Schwagers, die hat irgendwie mitbekommen gehabt, dass Christiane dort wegen diesen Arseniks dort war und auch ein Abführmittel gekauft hat. Ich weiß nicht, wofür sie jetzt dieses Abführmittel gebraucht hat, aber das ist ja egal. Die Tatsache, dass sie Arsenik gekauft hat, lenkte dann natürlich den Verdacht sofort auf die Witwe und der Diakon Hofacker hat es irgendwie in seiner Pflicht gesehen gehabt, es anzuzeigen. Am 20. Dezember 1844 kam es dann zur Hauptverhandlung vor dem Kriminalsenat des Königlichen Gerichtshofes Esslingen und das Ganze war ein gesellschaftliches Ereignis in Stuttgart und es gab Karten für die Verhandlung auf dem Schwarzmarkt zu kaufen.
Nice, ja. Damals gab es schon Schwarzmarkt.
Ja.
Es war bestimmt echt ein Markt, wo alle sich einfach nur schwarz gekleidet haben oder so.
Ich glaube nicht. Also die ganzen Leute, die dort waren, die haben sich erst gefragt, wie diese nette schwäbische Frau eine Giftmörderin sein kann. Aber das Bild hat sich dann schon ziemlich schnell geändert. Denn Christiane hat keine Reue gezeigt, hat keine Träne verdrückt, sondern die hat einfach nur ruhig die Fragen beantwortet, die das Gericht ihr gestellt hat. Und so entstanden dann halt irgendwie schnell Gerüchte von Vergnügungs- und Verschwendungssucht und sie solle abends Männerbesuch empfangen haben. Und darüber hat sich Christiane natürlich wieder empört, weil sie ist sehr stolz gewesen. Denn sie mag eine Mörderin gewesen sein, aber sie sei immer eine anständige und ehrbare Frau gewesen. Also, ich weiß nicht, was die für ein Bild von sich hatte, aber zu sagen, ja, also ich bin vielleicht eine Mörderin, aber ich war immer, immer anständig.
Aber ich war immer ehrlich.
Ja. Der Prozess zog sich 3 Tage und am Ende wurde dann Christiane Ruthardt zum Tod durch Enthauptung und zur Bezahlung der Prozesskosten verurteilt. Also wir befinden uns in einer Zeit, in der es noch Hinrichtungen gab.
Ich war gerade ein bisschen schockiert mit der Enthauptung, weil das ist so die schlimmste Todesart, finde ich.
Ich finde, glaube ich, geteert und gefedert noch mal ein bisschen schlimmer. Oder gevierteilt.
Boah, ja, schon. Also alles, wo man so ein Teil abschneidet oder so. Da bin ich nicht so ein Fan von.
Ein halbes Jahr später, kam dann zu einer Berufung am Obertribunal in Stuttgart und der führte aber nur zu einer Bestätigung des Urteils und alle Gnadengesuche wurden abgelehnt. Am 27. Juni 1845 um 6 Uhr früh wurde Christiane Ruthardt dann auf der Feuerbacher Heide bei Volksfeststimmung mit dem Richtschwert hingerichtet. Die halbe Stadt ist auf dem Bein, um dieser Hinrichtung beizustehen.
Wow. Vor allem mit welchem Schwert? Mit dem Vollzugsschwert.
Mit dem Richtschwert.
Richtschwert. Das ist einfach ein Schwert.
Ja, ein Schwert, das dafür gemacht wurde, dir den Kopf abzuhacken.
Zu richten.
Mhm.
Irgendwie finde ich das nochmal ein bisschen ekliger. Vor allem Volksfeststimmung.
Ja, die haben alle, ja, weiß nicht.
Da gab's Bier und alles so ein Bratwürstchen. Oh Mann.
Aber es war die letzte öffentliche Hinrichtung in Stuttgart. Oh. Das ist doch schon mal was.
Ja, ist auch schön. Ja. Die letzte öffentliche, also es gab noch private.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, private gibt es wahrscheinlich immer noch.
Oh ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Nach ihrer Enthauptung kam es dann jedoch nochmal zu skandalösen Vorgängen und diese wurden dann die Affäre Ruthardt getauft. Denn vor ihrer Hinrichtung hatte Christiane darum gebeten, ihren Leichnam an Ort und Stelle zu vergraben, anstatt ihn in der Anatomie in Tübingen zur Universität zu übergeben. Dem Wunsch wurde aber nicht stattgegeben. Hast du gehört? Ich habe das Wort schon wieder gesagt, das war das 2. Mal in Folge.
Ja, ich hab's gehört, Glückwunsch.
Danke.
Ich führe jetzt mal eine Strichliste, wie oft du stattgegeben sagst.
Christiane wurde also in einem Sarg einem Fuhrmann übergeben, der die Tote dann eben doch nach Tübingen in die Anatomie bringen sollte. Der Transport sollte eigentlich von 2 Landjägern begleitet werden, also quasi zum Schutz, aber trotzdem wurde dann der Sarg in Dettenhausen ungehindert geöffnet und die Leiche wurde vor neugierigen Gaffern zur Schau gestellt. Als der Sarg dann endlich in Tübingen war, blieb dieser dann aber noch mehrere Stunden frei zugänglich am Hof der Anatomie stehen, was dann eben zur Folge hatte, dass Christianes Kopf aus dem Sarg gehoben und umhergeworfen wurde.
Nein.
Und ihr wurden die Haare vom Schädel entfernt.
Nein.
Ja. Der Anatomiediener, der damals eigentlich auf die Leiche hätte aufpassen sollen, der wurde daraufhin entlassen. Und es wurde dann veranlasst, dass Leichen ab jetzt nur noch nachts transportiert werden dürfen.
Okay, ja. Das wusste ich auch nicht. Geht das immer noch?
Nee. Hey, ach so. Wie oft hast du tagsüber schon einen Leichenwagen fahren sehen?
Ich habe noch nie einen Leichenwagen fahren sehen.
Wirklich?
Ja.
Okay, komisch.
Siehst du das öfter?
Ja, schon.
Echt?
Ja.
Bei wo du wohnst?
Ja, genau. Ja, aber auch so.
Im Ländle?
Ja, im Ländle.
Ja, okay, also ich habe ja früher in einer Neubausiedlung gewohnt, also vielleicht sind da einfach nicht so viele gestorben?
Ja, vielleicht, aber wenn man so durch die Stadt fährt und so?
Durch meinen Kaff, durch die Stadt oder durch Stuttgart-Stadt?
Nee, so durch Böbling oder so?
Noch nie habe ich einen Leichenwagen gesehen.
Okay.
Auf Tour.
Aber du weißt, wie sie aussehen?
Ja, halt lang und mit Fenstern hinten und so schwarz.
Ja. Naja, ich habe auch schon rote gesehen. So weinrot oder dunkelblau.
Oder weiße?
Nee. Ich glaube nicht. Naja, 1855 kam dann noch dazu, dass die Toten im Sarg mit Stroh kaschiert werden mussten.
Also falls es doch aufgemacht wird.
Ja, genau. Dass man es nicht
direkt sieht. Dass man da noch ein bisschen heu liegt.
Ja.
Und was soll das verhindern?
Ja, ich glaube, dass man das halt nicht sofort sieht, dass da eine Leiche drin ist. Wobei, in einem Sarg, was soll denn sonst in einem Sarg drin sein?
Vor allem, ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der... Das ist ja wie bei diesen... Das ist wie bei diesen Paketen, weißt du?
Ja.
Dass man da noch irgendwie so Filmmaterial reinmacht.
Ja.
Okay.
Der Wikipedia-Eintrag von Christiane Ruthardt startet übrigens mit Christiane Ruthardt, geboren 1804, gestorben am 27. Juni 1845 in Stuttgart, war eine deutsche Mörderin.
Ja, stimmt ja. Schön.
Ja, das war mein Fall.
Interessant. Von der hatte ich auch noch nie gehört. Und dass es dann auch noch in Stuttgart war.
Ja.
Da sprechen wir uns ja nicht ab, aber es ist echt fast in jeder Folge so, dass einer einen Fall aus Stuttgart hat oder aus der Umgebung.
Ja, fast.
Zumindest Deutschland. Ja. Du hast vorhin angesprochen, dass wir Mord zwischen Ehepartnern haben.
Ja.
Und bei mir ist es jetzt nicht ein direkter Ehepartner, aber es ist ein Lebenspartner.
Also sie waren halt nicht verheiratet.
Ja.
Okay. Ja, ist auch in Ordnung. Dann halt zwischen... was ist denn das Thema der heutigen Folge?
Zwischen Liebenden.
Nein, weil Christiane hat ihren Eduard nicht geliebt.
Zwischen Partnern.
Okay.
Geschäftspartnern, Freundschaftspartnern. Nein, Spaß.
Ja.
Ja, zwischen so Partnern.
Vielleicht gibt's heute einfach kein Thema.
Ja, vielleicht machen wir heute einfach mal willkürlich einfach irgendwas. Nein, hat ja schon ein Muster.
Ja.
Ja, soll ich dann mal direkt mit meinem Fall anfangen?
Genau.
Okay, meiner ist etwas bekannter. Und ich glaube, die Frage stelle ich dir jedes Mal, aber mich interessiert es, ob du den kennst. Es ist der Fall von Catherine Knight.
Nein.
Von Australien?
Nein.
Oh, ich glaube, wir hatten auch noch nie einen Fall in Australien, oder?
Nee. Naja, ja. Also so international sind wir ja eigentlich auch nicht wirklich.
Ja, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht. Also ich finde es schon gut, wenn wir immer mal wieder Fälle aus Deutschland machen und auch aus Stuttgart. Also ich finde, das ist einfach unser Ruf und das gehört auch so ein bisschen dazu. Aber ich finde es halt auch schön, wenn wir einfach so Fälle berichten, die interessant für uns sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, nee, also ich finde es in Ordnung, dass er in Australien spielt. Ich fand es halt irgendwie ein bisschen immer schwierig, wenn man einen internationalen Fall recherchiert und du dann halt dich auch mit der Strafgesetzgebung dort auseinandersetzen musst, quasi, damit du weißt, wie die rechtlichen Grundlagen und so sind. Ich finde, also ich kenne ja schon das deutsche Strafgesetz nicht so wirklich gut. Also ich weiß, was mittlerweile lebenslang bedeutet und das macht ja auch alles Sinn, aber ich finde halt, so Australien habe ich so gar keine Ahnung, was passiert, wenn du jemanden umbringst oder so. Und wenn du musst ja allein schon den Fall recherchieren und wenn du dann noch recherchieren musst, wieso die Strafgesetzgebung in diesem Land ist, ist es schon schwierig, finde ich.
Und deswegen habe ich das Thema Strafgebung und so gar nicht so umfassend angesprochen.
Ah ja, okay. So kann man es auch machen.
Ja. Ich habe das bewusst einfach mal ein bisschen verkürzt und ein bisschen weggelassen.
Okay.
Also, Catherine Mary Knight wurde am 24. Oktober 1955 in Australien geboren. Sie hat noch eine Zwillingsschwester und 7 weitere Geschwister. Genau wie in meinem letzten Fall, ziemlich viele Kinder. Da waren aber auch Halbgeschwister teilweise dabei, also von anderen Vätern und die haben auch nicht alle zusammengelebt.
Richtige Patchwork-Familie.
Ja, aber das ist ja auch in heutzutage.
Ja, heutzutage schon. Damals glaube ich eher nicht so.
Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, die haben auch nicht alle zusammengelebt. Ihre Mutter Barbara war mit einem Jack verheiratet und mit ihm hatte sie auch die 4 älteren Geschwister von Catherine. Aber damals ist die Mutter fremdgegangen mit einem Ken Knight. Und dann haben sich halt Barbara und Jack scheiden lassen und Barbara ist dann mit Ken abgehauen. Und die waren auch beide damals in ihrer Heimatstadt ein bisschen politischer aktiv und es war dann anscheinend übelst der Skandal, dass die zwei eine Affäre hatten. Also sind sie abgehauen. Ken war Alkoholiker. Er ging sehr offen damit um, dass er mit Gewalt und durch Drohungen Barbara bis zu 10-mal am Tag vergewaltigt hat.
Was?
Ja, Vielleicht hätte ich auch mal kurz so eine sexuelle Gewalt-Triggerwarnung sagen sollen davor.
Vielleicht.
Also an dieser Stelle, in diesem Fall, kommt schon ein bisschen sexuelle Gewalt vor. Also einfach mal eine kleine Triggerwarnung.
Sehr gut.
Ja, ich glaube, das sollte passen. Barbara hat infolgedessen oft mit ihren Töchtern darüber gesprochen.
Okay.
Ja, sie hat ihnen sehr intime Details über ihr Sexleben erzählt und wie sehr sie Sex und Männer generell hasst.
Nice.
Ja, das lässt schon mal einen richtig guten Eindruck bei den jungen Mädchen, glaube ich.
Ja, die wollen danach später auf jeden Fall auch heiraten und sowas.
Ich glaube, auf jeden Fall kommen die aus dieser Situation normal raus, ja. Einmal, als Catherine ihrer Mutter erzählt hat, dass sie mit einem Mann zusammen war, der Sachen ausprobieren wollte, mit denen sie nicht ganz einverstanden war, hat ihre Mutter ihr einfach gesagt, sie soll es durchstehen und aufhören, sich zu beschweren.
Wie bitte?
Ja.
Also Entschuldigung, aber sie kann doch nicht zu ihrer Tochter sowas sagen. Also man sagt doch eigentlich, also gut, es war damals. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die gesellschaftlichen Strukturen damals in Australien waren, aber also das geht eigentlich so nicht.
Ich glaube, die Mutter hatte halt selber so ein richtig falsches Bild von allem, hatte auch nicht mehr so ein Selbstwertgefühl. Sie hat das halt auch irgendwie mit sich machen lassen. Ich weiß nicht, ob den Kindern zuliebe oder was auch immer. Aber ist ja klar, dass sie dann halt ihren Töchtern auch einfach das beibringt, was sie halt selber irgendwie gelernt hat. Weißt du, so einfach sag nichts, mach's einfach. Sie wurde ja auch geschlagen, also sie wurde ja auch mit Gewalt vergewaltigt. Und dadurch hat sie dann wahrscheinlich gelernt, je weniger du sagst, je weniger du dich beschwerst, desto weniger schlimm
wird es. Tut dir was an, ja. Aber ich finde, man wünscht sich doch für seine eigenen Kinder nur das Beste. Und wenn das eigene Leben halt schon so verpfuscht ist und am Arsch, dann ist es halt so, wenn sie da nicht rauskommt. Das klingt jetzt sehr hart, aber dann sollte sie doch wenigstens an ihre eigenen Töchter weitergeben, so die richtigen Werte und so funktioniert das nicht, so dürft ihr euch nicht behandeln lassen, sondern nehmt unsere Partnerschaft, die ihr gerade vor Augen habt, nicht als Vorbild, sondern macht es besser.
Ja, aber wir wissen halt auch nicht, wie es dir psychisch ging damals. Also ich glaube, wenn du das halt eine längere Zeit durchmachst und ich habe jetzt nicht so viel gelesen über die Mutter, also wie es auch in ihrer Jugend war, aber wer weiß, ob da auch alles ganz koscher war und je nachdem, vielleicht hatte sie es noch nie anders erlebt und dachte, das wäre einfach normal.
Verstehe ich nicht. Naja.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Privileg, dass wir es nicht verstehen.
Ja, ich glaube auch. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Ja. Catherine erzählt, dass sie von mehreren Familienmitgliedern auch sexuell missbraucht wurde, bis sie 11 Jahre alt war. Als Catherine auf der Highschool war, hatte sie nicht viele Freunde. Sie wird als Mobber beschrieben, also jemand, der halt gemobbt hat. Sie hat mindestens einen Jungen mit einer Waffe verletzt und wurde selber von einem Lehrer verletzt, der in Notwehr gehandelt hat. Krass, oder? Wenn der Lehrer dich verletzt, weil du ihm so was Krasses antust, dass er sich irgendwie so beschützen muss.
Richtiges rebellisches Kind, aber es ist wieder 1955.
Da wurde sie ja nur geboren, also es war ja bestimmt schon mal 1965 oder so und das ist ja auch nicht so krass lange her.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Lehrer noch einen Stock hatte, mit dem sie, also der damit die Schüler nicht verprügelt hat oder so, aber mit dem man halt so auf die Hand immer geschlagen hat. Und krass. So Lehrer, die mit Kreide geschmissen haben und so, das gab's ja auch noch.
Das gab's bei uns.
Echt?
Ja, wir wurden auch oft mit Kreide beworfen.
Oh mein Gott. Okay, ja, also siehst du, aber...
Ist es komisch?
Ja, ich finde schon.
Wir hatten auch einen Lehrer, aber der war mega cool. Wir haben den geliebt. Der hatte so 2 Holzhammer. Und das war unser Kunstlehrer damals. Und wenn wir halt nicht aufgepasst haben, dann ist er mit den Holzhammern rumgelaufen und hat beide auf den Tisch gehauen. Und es waren halt auch so Holztische. Und du hast da fast einen Herzinfarkt bekommen. Das war so. Aber der war so cool drauf.
Okay. Okay, komisch. Ja, aber was ich damit sagen möchte ist, er hat sie geschlagen oder er hat sie verletzt, weil sie ihm was antun wollte. Okay, aber mag sein, dass sie ein schlimmes Kind war und so, aber Man hat auch noch sehr
Ja.
viel später den Kindern irgendwie was angetan. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie selten war oder als was Krasses ist,
Ja, das stimmt
wenn
auch
du vom
wieder. Das ist ein
Lehrer
guter Punkt.
verletzt wirst, in Anführungszeichen.
Ja, das stimmt. Ja, also auf der einen Seite war sie halt mega krass unterwegs, hat alle gemobbt und war gewalttätig, aber als sie nicht aggressiv war, war sie eine perfekte Schülerin und hat oft Lob und Anerkennung für ihr gutes Verhalten bekommen. Und das finde ich auch ein bisschen krass, weil sie hatte halt so diese zwei Seiten und von der Schule aus wurden halt auch beide Seiten irgendwie nicht separat gesehen, nicht zusammen gesehen, halt so im Gesamtbild, weißt du? Sondern halt so, oh ja, und jetzt bist du ganz toll und jetzt kriegst du hier eine Urkunde, weil du so toll bist. Aber ich meine, sie hat halt auch irgendwie, irgendwie war es halt für mich ein bisschen komisch.
War sie schizophren?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich, also, man weiß es nicht richtig. Aber das ist nicht mal das. Pass, mach dich auf was gefasst, Valerie. Das ist ein kranker Scheiß, was hier kommt.
Okay.
Ja. Mit 15 ist sie von der Schule gegangen und hat weder gelernt zu schreiben noch zu lesen. Und wie lange, also dass sie das so lange ausgehalten hat, ohne zu lesen und zu schreiben.
Stopp. Wie kann sie eine gute Schülerin sein, wenn sie nicht lesen und schreiben kann?
Ihr Verhalten wurde gelobt,
Achso.
aber nicht ihre schulischen Leistungen. Also sie hat weder gelernt zu schreiben noch zu lesen. Sie hat angefangen, in einer Kleidungsfabrik als Schneider zu arbeiten und ich habe da jetzt nicht die genaue Übersetzung gefunden, weil im Englischen heißt es Cutter und ich meine da nicht jemand, der schneidert, sondern jemanden, der schneidet. Also der Material schneidet. Weißt du,
Ja.
diese, damit es halt einfach zusammengenäht werden muss oder so. Also hat sie als sowas gearbeitet und dann nach 12 Monaten hat sie aber ihren Traumjob gefunden, nämlich beim Schlachter. Ja, dort hat sie Innereien und sonstige Abfälle zusammengeschnitten.
Ja, ich würde sagen, sie hätte ja schneiden gelernt.
Ja, genau. Und da war sie aber so gut darin, dass sie auch ganz schnell befördert wurde und dann durfte sie die Knochen aus den Tieren entnehmen.
Stell dir mal vor, du bist so gut im Schneiden, dass du befördert wirst.
Wow, du hast gerade richtig schön geschnitten. So, hast du das da geschnitten? Wow, so ein
Richtig
schöner
gut.
Schnitt. Ja. Für den Job hat sie ihr eigenes Set an Metzgermessern bekommen und die hat sie daheim über ihr Bett an die Wand gehängt. Ja, sie sagte, es ist praktisch, falls man die halt mal braucht.
Ah ja.
Und auch wenn sie umgezogen ist, die Messer wurden immer mitgenommen und in jedem neuen Zuhause wurden sie über ihr Bett gehangen. Ja, die waren halt immer dort. 1974 hat Catherine geheiratet und zwar einem Mann namens David. David war Alkoholiker.
Schon wieder.
Ja, aber dafür gibt's einen Grund. Er hat an Bahngleisen gearbeitet und dabei hat er mehrere Tode mitbekommen. Darunter ein guter Freund und Kollege und einmal ist ein Schulbus stecken geblieben und
Oh
da waren
Gott.
Kinder drin und dabei sind 5 Kinder gestorben und er musste halt helfen, die anderen Kinder zu befreien und da hat er halt einen ziemlichen Scheiß mitbekommen. Und so kam es halt auch zu seiner Sucht. Obwohl es halt trotzdem keine Entschuldigung ist, aber so, ja. Bei der Hochzeit der beiden sind sie auf einem Motorrad angekommen und David war stark betrunken. Und direkt als sie angekommen sind, hat Barbara, also du erinnerst dich, Catherines Mutter,
Ja.
hat Barbara David zur Seite genommen und ihm gesagt, pass besser auf mit der hier oder sie bringt dich um. Wenn du sie falsch anfasst oder das Falsche machst, dann bist du, Zitat, fucked. Denk nicht mal daran, ihr fremd zu gehen oder sie bringt dich um. Und die Mutter hat ihm auch gesagt, dass Catherine eine Schraube locker hat.
Nett.
Ja, und dass deine Mutter deinem zukünftigen Ehemann sowas direkt vor der Trauung sagt, ist schon etwas.
Ja, aber scheinbar hatte sie auch recht, sonst würden wir den Fall hier gerade nicht behandeln.
Sie hatte auf jeden Fall recht. Catherine hat auf jeden Fall eine Schraube locker. Bei der Hochzeitsnacht hat Catherine versucht, David zu erwürgen, weil er nur dreimal mit ihr geschlafen hat, bevor er eingeschlafen ist.
Oh nein.
Ja.
Also, andere
Schande.
sollten sich ein Vorbild an ihm nehmen. So.
Der Arme, der war bestimmt ganz erschöpft.
Ach, naja.
In der Ehe gab es sehr viel Gewalt. Einmal, als Catherine schwanger war, hat sie alle Kleider und Schuhe von David verbrannt und ihm danach eins übergebraten mit einer Pfanne, weil er zu spät nach einem Dartspiel nach Hause gekommen ist. 1976, kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter, hat David Catherine für eine andere Frau verlassen. Am nächsten Tag ist Catherine spazieren gegangen und hatte das Baby in einem Kinderwagen dabei. Sie wurde beobachtet, wie sie den Kinderwagen von Seite zu Seite geschmissen hat und wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingewiesen, wo sie einige Wochen war, weil sie anscheinend postpartale Depression hatte. Aber ich denke, das hat nicht nur was mit der postpartalen Depression zu tun, sondern einfach mit ihrem generellen Zustand und mit der eventuellen lockeren Schraube.
Denkbar.
Ist eine Option, ja. Auf jeden Fall. Nachdem sie von dem Krankenhaus entlassen wurde, hat sie ihr 2 Monate altes Baby auf Zuggleisen gelegt. Also kurz bevor ein Zug durchfahren würde.
Wollte sie, dass ihr Mann das sieht? Weil der war ja Gleisarbeiter.
Ja, aber ich glaube, da hat er nicht gearbeitet. Okay. Also nicht mehr. Man weiß nicht, wieso. Vielleicht hatte sie auch einfach. Ja, tatsächlich hat sie den vielleicht. Weil sie halt so eine Verbindung hatte zu dem Mann und ihm wehtun würde und dann so, und jetzt kommen die Gleise.
Ja, genau.
Weißt du? Also auf jeden Fall hat sie das 2 Monate alte Baby auf die Zuggleisen gelegt, kurz bevor sie halt wusste, dass da ein Zug durchfahren würde. Dann hat sie eine Axt geklaut und ist in die Stadt gegangen und hat mehreren Leuten damit gedroht, sie umzubringen. Aber zum Glück hat ein Mann, der unter dem Namen Old Ted bekannt war, das Baby noch rechtzeitig gefunden und anscheinend halt auch kurz bevor der Zug tatsächlich durchgefahren ist.
Gerettet.
Also Old Ted hat das Baby gerettet. Also wurde Catherine nochmals festgenommen und in das Krankenhaus gebracht, aber anscheinend ging es ihr am nächsten Tag besser, weil sie konnte sich selbst auschecken.
Wow.
Ja. Ein paar Tage später hat Catherine das Gesicht einer Frau aufgeschlitzt und hat von ihr verlangt, dass sie nach Queensland fahren soll, um dort David zu finden. Also David hat sie verlassen mit der anderen Frau und ist halt nach Queensland zu ihr gezogen, zu einer Affäre. Die Frau konnte zum Glück aus dem Auto fliehen, als sie bei einer Werkstatt gehalten haben. Aber bis die Polizei ankam, hatte Catherine bereits einen kleinen Jungen als Geisel genommen und hatte ihn mit einem Messer bedroht. Sie konnte entwaffnet werden, als Polizisten mit Besen attackiert haben. Wahrscheinlich einfach mit dem Besenstiel so versucht, das Messer aus der Hand zu schlagen. Okay, ist bestimmt keine lustige Situation, vor allem nicht für den kleinen Jungen, aber ich stelle es mir trotzdem ein bisschen lustig vor mit diesem Besen.
Glaubst du, die Polizei hätte letzten Samstag mehr Chancen gehabt, hätten sie Besen dabei gehabt?
Eventuell. Besen haben halt einen langen Stiel, da ist es schon praktisch.
Na, aber dafür haben sie ja als Schlagstöcke.
Ja, aber Besen sind so ein bisschen weniger bedrohlich, habe ich das Gefühl. Wenn mehrere Streitereien mit Besen gelöst werden würden, ich glaube, das wäre nicht so schlimm.
Das wär schon gut, aber ich glaube so, wenn, ich weiß nicht, wenn die ganzen Stuttgarter Randalierer, wer auch immer das war, wenn die schon keine Angst haben vor den Schlagstöcken, dann werden sie sich auch vom Besen nicht einschüchtern lassen.
Ja, vielleicht haben sie da ein bisschen mehr Respekt vor Besen oder so. Ich weiß nicht.
Na, wahrscheinlich wegen dem Besen aus den Köpfen, die sie haben.
Ja, das kann auch also, sein.
Ich weiß jetzt nicht, aber kennst du noch diese Pinselfrisuren?
Leider.
Ja, vielleicht, leider. Ja, deswegen.
Von denen habe ich ein Trauma und von diesen Zahnpastatubenfrisuren. Nicht Tuben, sondern die Zahnpasta, weißt du?
Nee.
Die so perfekt hingegelt wurden und dann vorne ist so ein kleines.
So ein Blub.
Und es sieht aus, als hätte man irgendwie so einen Zahnpastatropf auf den Kopf ge.
Das ist die offizielle Bezeichnung, Zahnpastafrisuren?
Nein, bestimmt nicht, okay. Aber so sah es halt immer aus für mich. Also auf jeden Fall konnte sie mit einem Besen entwaffnet werden. Oder mit mehreren Besen. Hier ist nicht nur von einem Besen die Rede. Daraufhin wurde sie in eine Psychiatrie eingewiesen. Sie hat in dem psychiatrischen Krankenhaus den Schwestern erzählt, dass ihr Plan war, den Mechaniker in der Werkstatt zu töten, weil er hatte das Auto von David repariert und damit konnte dieser entkommen. Dann wollte sie David und seine Mutter umbringen. Guter Plan. Als die Polizei David darüber informiert hat, hat er all seine Sachen gepackt, seine Freunde verlassen und ist zu seiner Mutter gezogen, um Catherine zu unterstützen.
Was?
Ja.
Okay.
Catherine wurde im August 1976 entlassen, nach Hause zu ihrer Schwiegermutter, also die Schwiegermutter, die sie umbringen wollte, bei der auch David wohnte. Die zwei hatten dann ein paar Jahre später auch nochmal eine Tochter. Ich höre unglaubliches Schweigen, unfassbar.
War das der Fall?
Nein, das war es noch nicht. Oh nein.
Ja, deswegen war ich gerade so. Aber ich bin trotzdem so
geschockt, was? Aber nein, da, Valerie, da kommt noch einiges.
Moment, stopp nochmal. Ja. Sie lebt jetzt doch nochmal mit David zusammen? Ja. Und hat nochmal ein Kind mit ihm?
Ja. Und sie wohnen bei Davids Mutter.
Nachdem sie die beiden eigentlich umbringen wollte?
Nachdem die Polizei die beiden auch informiert hat, hey, Achtung, sie wollte euch umbringen, das war ihr Plan.
Hä, was ist denn los bei denen?
Ja, was ist los bei denen? Vor allem, dass er davon hört, dass er dann seine Freundin verlässt und einfach zurückzieht und sich so denkt, so okay, und jetzt unterstütze ich sie. Vielleicht hat er auch einfach der Gemeinheit einen Gefallen getan, aber dann müssten sie halt auch nicht nochmal ein Kind haben. So, warum? Auf jeden Fall. Die zwei hatten dann ein paar Jahre später auch nochmal eine Tochter. Im Jahr 1984 hat sie David aber verlassen. Also war all das umsonst. All dieses Hin und Her.
Und jetzt hat sie ihn plötzlich verlassen.
Ja, auf einmal war er dann noch nicht mehr so interessant.
Mit dem Metzgermesser.
Ja, die hat sie wahrscheinlich mitgenommen.
Ja.
Im Februar von dem Jahr 1995 hat sie John Price kennengelernt. John hatte 3 Kinder und wurde von allen gemocht. Und er hat ziemlich viel Geld verdient. John wusste über Catherines gewalttätige Vergangenheit Bescheid, aber sie ist trotzdem 1995 bei ihm und seinen Kindern eingezogen. Und die Kinder mochten sie sogar. 1998, das Jahr, in dem ich geboren wurde, hatten John und Catherine einen heftigen Streit, weil John sich geweigert hat, Catherine zu heiraten. Daraufhin hat Catherine Videos gemacht von Gegenständen, die John anscheinend von der Arbeit gestohlen hatte, und hat diese Videos an seinen Chef geschickt. Obwohl John nichts gestohlen hatte, sondern nur ein paar Überreste und so aus den Mülleimern mitgenommen hatte, wurde er nach 17 Jahren von seiner Arbeitsstelle gefeuert. Am gleichen Tag hat John Catherine bei sich rausgeschmissen. Ein paar Monate später hat John die Beziehung wieder fortgesetzt. Aber er hat sich geweigert, sie wieder bei ihm einziehen zu lassen. Ich weiß nicht, was sie mit den Männern macht und wieso die immer wieder zurückkommen.
Was hat diese Frau an sich?
Irgendwas hat sie wahrscheinlich gemacht. Die kommen immer wieder zurück.
Magical vaginas.
Ja, ich glaube auch. Streitereien wurden immer alltäglicher und Johns Freunde wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben, solange er noch mit Catherine zusammen war. Im Februar 2000 wurde Catherine wieder gewalttätig John gegenüber und es führte dazu, dass sie ihm in die Brust gestochen hat mit einem Messer. Danach hat er sie aus seinem Haus geschmissen. Also er hat sie einfach rausgeschmissen. Am 29. Februar hat er auf dem Weg zur Arbeit beim Gericht angehalten, um eine einstweilige Verfügung gegen sie aufzusetzen. Auf der Arbeit hatte sein Kollegen erzählt, dass wenn er am nächsten Tag nicht bei der Arbeit erscheinen würde, dass Catherine ihn umgebracht hätte. Seine Kollegen haben ihn angefleht, nicht nach Hause zu gehen, aber John hatte Angst, dass wenn er es nicht tut, dass sie dann seine Kinder umbringen würde.
Mhm.
Ich glaube, da würde es bestimmt noch andere Möglichkeiten geben, wie man das verhindert, dass die Kinder oder ihm irgendwas angetan wird. Aber naja.
Eigentlich schon, ja.
Als er abends nach Hause kam, hat er gemerkt, dass weder sie noch die Kinder daheim waren. Sie hatte die Kinder zu Übernachtungen mit Freunden verabredet, also waren alle außer Haus. Er hat dann den Abend bei Nachbarn, mit denen er befreundet war, da hat er halt den Abend verbracht und ein bisschen Fernsehen geschaut und ist erst abends um 11 circa schlafen gegangen, bei sich daheim. Catherine kam auch abends ins Haus, als John schon geschlafen hat. Sie hat sich neue schwarze Unterwäsche gekauft und nachdem sie ein bisschen Fernsehen geschaut hat, hat sie sich noch kurz geduscht und dann ist sie zu John gegangen und die beiden haben miteinander geschlafen. Danach ist John wieder eingeschlafen. So, Szenario, du bist in einer schlechten Beziehung, sehr gewalttätig und so. Deine Frau oder dein Partner hat dafür gesorgt, dass du gefeuert wirst. Es ist so schlimm, dass du eine einstweilige Verfügung gegen sie erlässt. Abends kommt sie, bricht praktisch bei dir ein, verstößt gegen das Gesetz und du denkst dir so, ja, aber diese neue schwarze Unterwäsche.
Ja, ich sag ja, magical virginians. Virginians.
Ja, irgendwas hatte sie an sich. Danach ist John wieder eingeschlafen. Am nächsten Tag hat der Nachbar sich so gegen 6 Uhr Sorgen gemacht, weil Johns Auto halt noch in der Einfahrt stand. Auch die Arbeitsstelle von John hat einen Kollegen vorbeigeschickt, weil John halt nicht bei der Arbeit erschienen war.
Um 6 Uhr morgens?
Ja.
Was haben die für Arbeitszeiten?
Ja, ich weiß auch nicht.
Darf man das?
Bestimmt. Also, wir wissen ja nicht, wie viel Uhr er nach Hause gekommen ist und was genau er arbeitet, aber...
Naja, es ist Australien. In Australien ist es ja, ich sage jetzt mal ganz oberflächlich, weil ich das Klimabild von Australien nicht vor mir habe, aber ich würde mal sagen, in Australien ist es sehr, sehr heiß.
Ja.
Und deswegen fangen sie vielleicht sehr früh morgens an zu arbeiten, damit sie dann schon um 2 fertig sind, wenn diese brütende Hitze kommt, damit sie zu Hause sind.
Ja, das klingt gut.
Plausibel, oder?
Worüber ich mir aber Sorgen mache, ist, dass er erst um 11 Uhr schlafen geht und schon um 6 Uhr bei der Arbeit sein sollte. Ich könnte das nie im Leben machen. Also,
Ja, nee,
das
ich auch
klingt
nicht.
echt Horror. Ich brauche mindestens meine 10 Stunden Schlaf nachts, weil sonst bin ich not in the mood.
10 Stunden unter der Woche, wie schaffst du das?
Ich gehe sehr früh schlafen. Also, ich kriege nicht tatsächlich die 10 Stunden, ich kriege vielleicht so 8 oder so. Aber ich gehe auch sehr früh schlafen.
Ja, das wusste ich noch gar nicht, weil also ich bin auch eine Person, ich habe also regelrecht Angst. Also manche haben Angst oder Panik vor Spinnen. Ich habe Angst und Panik davor, müde zu sein
Ja.
und verfalle auch tatsächlich in Panik, wenn ich auf die Uhr schaue und sehe, okay, ich habe weniger als 8 Stunden Schlaf.
Ja.
Und dann kann ich halt aber erst recht nicht einschlafen. Aber ich habe wirklich unglaubliche Angst davor, weniger als 8 Stunden Schlaf zu bekommen.
Ja, okay, bei mir ist es nicht so krass, aber ich hasse es. Ich hasse es, total müde zu sein. Und ich weiß, dass ich eine lange Zeit schlafen muss nachts, damit ich halt am nächsten Tag funktionieren kann. Und deswegen, wenn ich auf die Uhr schaue und dann es halt schon 10 Uhr ist oder 10:30 Uhr, dann bin ich auch so, muss schlafen. So. Ja.
Ja, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, es gab mal eine Zeit lang, da bin ich irgendwie erst immer um 2 Uhr nachts oder so eingeschlafen und musste
Oha.
dann halt um 6 Uhr aufstehen, um in die Schule zu gehen. Und kennst du das, wenn du dann so Sekundenschlaf hast in der Schule, du möchtest dich auf den Unterricht konzentrieren und es geht einfach nicht und dann
Ja.
fallen dir so die Augen zu und du hast aber Panik, weil du möchtest nicht, dass der Lehrer dich sieht, dass du schläfst, aber du bist so unglaublich müde und du kannst einfach nicht wach bleiben und dann dieser Sekundenschlaf.
Ja, ich
Ich glaube,
kenn's.
das hat mich, glaube ich, so sehr geprägt, dass ich wirklich eine regelrechte Panik entwickelt habe.
Ja, ich finde sowas ist so schlimm. Dieses, wenn die Augen immer schwerer werden und wenn du gar nicht mehr dich konzentrieren kannst und wenn du immer nur gähnen musst, wo wir es gerade vom Gehen haben. So jetzt. Das ist auch das Schlimmste und ich verstehe dich da total. Also ich bin ziemlich ähnlich, aber ich habe nicht so eine krasse Panik davor. Also ja.
Ja, ich habe das echt nicht von dir gewusst. Ich dachte immer, dass du auch so mega lang wach bleibst immer
Was?
und
Nein, nein,
ja.
nein, überhaupt nicht. Ich kann das nicht. Also, ja.
Na gut.
Ich gehe immer spätestens um 10, 10:30 Uhr schlafen.
Ja,
Also, aber
ich auch.
davor liege ich schon auf jeden Fall im Bett und
Ja, also
komme halt so ein
ich
bisschen
lieg
runter.
eigentlich schon so um 8 im Bett.
Ja, gut.
Um 8, ja gut, mittlerweile auch nicht mehr so, aber so 8:30 ist dann schon so, okay, jetzt muss ich aber dringend ins Bett.
Ja, gut.
Ja.
Aber du wachst ja auch immer richtig früh auf, also.
Tatsächlich, ja.
Ja, und ich erst so um 8 oder kurz, nee, kurz vor 9.
Auch wenn du arbeiten musst?
Ja, ich habe halt meine ersten Calls um 9 und dann wache ich halt so 8:55 Uhr auf.
Oh Mann.
Ja, aber ich meine, ich habe keine Kamera an meinem Laptop, also es ist eh egal. Ich stelle es dann halt auf meinen Nachttisch und liege dann auch so ein bisschen so, ja.
Okay.
Ja, meistens muss ich eh nicht so viel sagen, also es ist egal.
Was machst du denn, wenn du wieder ins Büro musst?
Ich heule, dann heule ich, ja.
Okay.
Dann heule ich.
Alles klar.
Ja, aber dann gehe ich wahrscheinlich auch wieder früher schlafen.
Okay, weiter im Fall.
Wow, wir sind so abgedriftet. Also, auf jeden Fall am nächsten Tag haben sich halt alle Sorgen gemacht, weil um 6 Uhr war sein Auto noch in der Einfahrt und da hätte er halt schon längst fort sein sollen. Und wie gesagt, der Arbeitskollege kam auch vorbei, um halt nochmal alles zu checken, was da so abgeht. Also der Nachbar und der Kollege, die haben beide an Johns Schlafzimmerfenster geklopft, um ihn aufzuwecken. Und sie sind dann halt nochmal ums Haus rumgelaufen und als sie an die Haustür gekommen sind, haben sie Blut entdeckt. Daraufhin haben sie dann direkt die Polizei gerufen. Die Polizei kam gegen 8 Uhr bei Johns Haus an. Sie haben die Hintertür aufgebrochen und fanden direkt Johns Körper. Und daneben Catherine in einer Art Koma, weil sie ziemlich viele Tabletten geschluckt hat. Sie hatte John mit einem Metzgermesser erstochen, als er geschlafen hat. Laut Blutspritzern ist er davon aufgewacht und hat versucht, das Licht anzumachen, bevor er versucht hat zu entkommen. Er wurde daraufhin durch das gesamte Haus von Catherine gejagt. Er hatte es geschafft, durch die Haustür, also an die Haustür zu kommen und schon durchzugehen, aber er hatte halt so viel Blut verloren und Catherine hat es irgendwie geschafft, ihn wieder reinzuzerren in den Flur, wo er dann letzten Endes auch verblutet ist. Er wurde mindestens 37 Mal erstochen, in die Brust und in den Rücken, und er hatte auch ziemlich viele Verletzungen an inneren Organen.
Wie gruselig es ist, du wirst durch dein eigenes Haus gejagt,
ja,
in dem jemand mit einem Messer hinter dir her ist.
Ja. Du denkst, das war krank. Dann.
Aber es kommt noch schlimmer.
Es kommt noch viel schlimmer. Und für alle, die. Es wird auch ziemlich grafisch. Also, ja.
Es heißt anschaulich.
Anschaulich. Okay.
Grafisch.
Grafisch? Graphic. Das ist Englisch. Es tut mir leid, das ist Englisch.
Ja.
Graphic. Wow. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, man versteht trotzdem, was ich meine.
Ja, man versteht es.
Okay, also spult einfach ein bisschen vor, wenn ihr euch das nicht anhören wollt.
Tell me more, ich möchte es wissen.
Okay, jetzt kommt's. Einige Stunden, nachdem er gestorben war, hat Catherine ihn gehäutet und hat seine Haut an einem Fleischerhaken im Wohnzimmer aufgehangen.
Ja.
Hast du sowas erwartet?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie da die Haut so... Hat sie es geschafft? Also, ich lese öfters so historische Romane und also sollte jemand gehäutet werden, das war ja auch teilweise gevierteilt und dann gehäutet, ist ja auch eine Hinrichtungsmethode. Und es wurde immer derjenige als Hinrichter, shit, wie heißen die denn? Ist ja geil.
Henker.
Henker, danke, eingestellt, die es geschafft haben, die Haut an einem Stück abzuziehen. Hat sie es geschafft, die Haut an einem Stück abzuziehen, sodass es wie ein Anzug war und er hing dann da so vom Haken runter?
Ich weiß es nicht, aber sie hat halt beim Schlachter gearbeitet und da war sie ja ziemlich gut im Schneiden und so, also.
Das wird sie wohl gekonnt haben.
Ja, vielleicht hat sie es. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine Bilder gesehen, ich weiß nicht, ob es welche gibt, ich weiß nicht, ob ich sie sehen möchte. Aber ja, so viele Details habe ich da jetzt auch nicht rausgefunden.
Ach so.
Aber es kommt das auch noch schon. Mal was. Nein, nein.
Ach so. Ach so.
Jetzt stopp. Genau, also seine Haut hing dann an dem Fleischerhaken im Wohnzimmer. Ein Satz, den ich nie dachte, dass ich den sagen würde. Danach hat sie ihn geköpft und hat Teile seines Körpers gekocht. Sie hat als Beilage noch Kartoffeln, Kürbis, Zucchini, rote Beete, Kohl und eine Soße gemacht. Dazu hat sie auch den Esstisch gedeckt und hat kleine Kärtchen bei jedem Teller aufgestellt, auf denen die Namen seiner Kinder standen.
Mm.
Mhm. Man hat seinen Kopf in einem Topf auf dem Herd gefunden. In dem Topf war noch verschiedenes Gemüse und sie wollte halt eine Suppe daraus machen und das Ganze war auch noch ganz schön warm. Seinen restlichen Körper hat Catherine im Schneidersitz hingesetzt, mit einem Arm über einer großen Softdrinkflasche. Ich stelle mir das so eklig vor. Hast du Bones geschaut? Also die Knochenjägerin?
Ja.
Hast du es auch so durchgesuchtet wie ich?
Ja.
Super.
Super.
Erinnerst du dich an Moriarty?
Ja, Moriarty, ja.
Erinnerst du dich, was er da mit den Toten gemacht hat, dass er sie auch so gehäutet hat und dann in diese Statuen so positioniert hat? So stelle ich mir ihn auch vor, dass er so aussah.
Ja.
Ich fand, das war so mein Lieblingsteil immer von Bones.
Ja. Das ist, wenn es halt dann nochmal so eine Nebenhandlung gibt.
Ja, ja, ich finde es so cool, wenn es da so einen Fall gibt von so einem Serienmörder, das halt so durchgängig ist.
Ja.
Ach, gute Show. Ich glaube, ich schaue mir das direkt nochmal an. Auf jeden Fall. Auf einem Bild von John hat sie einen blutverschmierten Zettel hinterlassen. Darauf stand, und zwar ziemlich schlecht geschrieben, weil sie konnte ja weder lesen noch schreiben, aber irgendwie hat sie es hinbekommen. Darauf stand, die Zeit hat dich eingeholt, dafür, dass du meine Tochter vergewaltigt hast. Jonathan. Und dann hat sie noch ein paar andere wirre Sachen geschrieben, wie Now play with Little John's dick. Und Little John war sein Sohn. Und ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht sowas geschrieben hat wie Now you've paid the price oder so. Das war ja sein Nachname, Price. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Kennst du Lamas mit Hüten?
Ja, ich liebe es.
Gekauft und gegessen.
Oh ja, welcher Teil war das? Das war im Haus.
Ja.
Im Haus, ja. Oder das mit dem Boot so. Carl, you headbutted children off of the deck.
Okay, ja, nee, ich kenn's nur auf Deutsch, aber so.
Ja, okay.
Carl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich
Ja,
nicht.
oh.
Ich habe sie gekocht und gegessen.
Ja.
Catherine, was hast du mit ihm gemacht? Gekocht und gegessen?
Catherine!
Catherine, das tötet Menschen.
Oh!
Oh, das wusste ich nicht.
Ja, so ähnlich habe ich es ja auch vorgestellt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, vor Gericht hat Catherine zuerst gesagt, dass sie unschuldig sei, aber das stimmt halt nicht und letzten Endes hat sie sich doch für schuldig bekannt für den Mord an John. Sie wurde verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe und auf dem Dokument oder so stand sogar drauf, to never be released. 2006 hat sie versucht, Einspruch zu legen, weil sie findet, eine lebenslange Haftstrafe ist einfach zu heftig für so einen Mord. Aber ja, das wurde auch ganz schnell abgeschritten und bis heute sitzt sie noch im Gefängnis in Australien.
Gott.
Ja.
Für so einen Mord zu viel. Aber ich meine, weiß sie auch, was sie davor schon gemacht hat? Also mal davon abgesehen, dass dieser Mord einfach kaltblütig und brutal war.
Dass sie halt auch noch ihn gedemütigt hat, also dadurch, was sie mit ihm noch alles angestellt hat danach.
Dass sie
Und
ein Baby auf die Gleise gelegt hat, kam ja noch dazu, dass sie Geiseln genommen hat, dass
ja.
sie mit der Axt durch die Stadt gelaufen ist und gedroht hat, die Leute umzubringen. Also.
Dass sie das Gesicht einer Frau verunstaltet hat und dann einfach irgendwie so eine Nacht in so einem psychiatrischen, halt in so einem Krankenhaus zu sein und dann am nächsten Tag so, nö, und jetzt geht's mir besser und jetzt gehe ich wieder.
Ja, aber lebenslang ist auf jeden Fall zu lang für sie.
Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich fände allein schon für den Mord wäre es halt so
Ja,
easygoing,
natürlich. Ich, das war
lebenslang.
ja jetzt
So.
auch ironisch gemeint.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Frau, die hat so viele Störungen und es gab noch mal so einen Fall, da hat eine Oma irgendwie ihren Enkel umgebracht und halt auch gekocht und so. Und
Gekocht und
das
gegessen.
hat sie dann ein bisschen gefeiert mit anderen Familienmitgliedern oder so. Und dann gibt's so ein Bild von ihr im Restaurant, wie sie so Salz und Pfeffer hochhebt und so übelst so glücklich in die Kamera strahlt. Ja, ziemlich grotesk das Ganze.
Vielleicht ist unser Thema für die nächste Folge
Das
Kannibalismus.
sollte ich dir vorhin auch schon vorschlagen, aber ich wollte nicht zu viel verraten.
Aber nicht der Kannibale von Rothenburg.
Nein, nein, der ist zu
Das kann ich nicht mehr
ausgelutscht.
hören. Aber wobei, ich habe eine Arbeitskollegin,
Ja.
schöne Grüße an dieser Stelle, die kommt aus der Nähe von Rothenburg und die hat den Typen gekannt und scheinbar hat sie mit ihm auch gegrillt. Aber also nicht bei ihm zu Hause, sondern bei den Nachbarn. Aber
Bei seinen
es war
Nachbarn.
schon. Ja, also es gab kein Menschenfleisch.
Hat er sein eigenes Fleisch mitgebracht?
Nee,
Oh,
habe
schade.
ich auch gefragt. Aber er soll scheinbar ganz nett gewesen sein. Oder ist, wie auch immer.
Fun Fact, ich glaube, das so kamen wir auch auf das Thema Mord zu sprechen. Also, oder Kriminal, True Crime. Wir standen da nämlich an der S-Bahn nach der Schule zusammen.
Stimmt, dann habe ich dir das
Und
erzählt,
dann hast du
ne?
es einfach so random erzählt, glaube ich. Und ich habe mich so übelst gefreut. Und ich so, du magst True Crime? Ich mag auch True Crime. Und das war so voll der verbindende Moment.
Stimmt, ja. Also naja, eventuell könnte ich noch irgendwelche Insider droppen, aber ich weiß nicht. Ich
Okay.
glaube, der Fall ist zu ausgelutscht. Ich
Ja.
überleg's mir.
Oder vielleicht, wenn du einfach so Insider irgendwie noch hast oder bekommen könntest, die zu
Ja, ich kann
droppen.
ja vielleicht ein kleines Interview mit dir machen.
Mit dem Kannibalen?
Nein.
Ach so, schade.
Mit meiner Kollegin, die ihn
Ach
gekannt
so,
hat.
ja, das ist auch interessant.
Nee, den möchte ich ehrlich gesagt nicht interviewen.
Es gibt ja auch schon so ein ziemlich langes Interview mit ihm. Das habe ich mal auf
Ja,
YouTube
es gibt ja auch,
angeschaut.
ja, genau,
Die
auf
sehen
YouTube,
immer so
ja.
normal aus.
Ja,
Vor
schon.
allem, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du dir die so anschaust, dann denkst du gar nicht so, was der halt schon mit seinen Augen, die da gerade
Alles
in die
gesehen
Kamera
hat.
schauen, weißt du, was der
Ja.
mit den Augen schon alles gesehen hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwie ein Problem habe, aber ich will so das Gute so in jedem sehen. Auch wenn er halt sowas gemacht hat, da denke ich mir so, aber er artikuliert sich so gut oder so.
Ja.
Aber schön, dass wir jetzt schon mal ein Thema gefunden haben für nächste Woche.
Ja.
Richtig interessant. Ich liebe solche Geschichten.
Ja. Wir können jetzt die Folge beenden und
Ja.
dann sofort anfangen, weiter zu recherchieren.
Ja. Genau, wenn wir auch ein bisschen früher aufnehmen wollen. Also
Ja.
davon bekommt ja sonst niemand was mit, aber für uns.
Nee. Für uns ändert sich da schon sehr viel.
Ja. Komplett anderes Zeitverhältnis, Zeitschema, alles wird über den Haufen geworfen. Nein, Spaß. Ja.
Aber für euch bleibt natürlich alles gleich.
Ja. Ich meine, wir heißen ja auch Montagsmord. Wäre ja blöd, wenn es dann am Dienstag kommen würde oder so.
Vielleicht hätten wir uns das mal noch früher überlegen sollen. So, ist es eine gute Idee, uns für einen Tag festzulegen?
Ja, ich finde, das ist schon ganz okay. Und wenn man halt unsere Namen hört, dann weiß man so, okay, es geht um Mord und es kommt immer montags. Das ist so alles, was du wissen willst, so in unserem Titel.
Ja, ein Kollege hat mich gestern gefragt, so, wann kommt denn die neue Folge? Ich gucke ihn so an, so nach dem Motto, so, bist du echt komplett verwirrt. Ja. Und so, Montagsmord am Montag. Jetzt fällt es mir erst auf. Dann denke ich mir so,
ach wow. Nee.
Ja.
Ja, vielleicht.
Okay. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Also ich kann schon verstehen, wenn man, vielleicht denken manche, dass es so wie Montagsmale oder sowas ist, weißt du?
Ja, also das war ja eigentlich auch die Idee dahinter, ne?
Was?
Montagsmaler, da bin ich ja damit auch drauf gekommen, auf Montagsmord, auf den Namen.
Ja, aber das hat ja nichts direkt so mit dem Montagsmaler, so Begriff und so zu tun.
Nee, das haben wir ja dann über den Haufen geschmissen.
Ja. Ja, stimmt. Wir wollten ja irgendwas mit Montagsmalern machen.
Ja.
Oh, das wäre ja auch crazy gewesen.
Ja, schon.
Ja, können wir mal schauen, ob wir nochmal irgendwie was einführen oder so, eine andere Rubrik.
Ja, Montagsmaler-Rubrik.
Ja.
Oh, ja, warte.
Ja.
Mega die gute Idee. Wir haben doch das Montagswort.
Ja.
Und ist ja, also Montagsmaler ist ja wie Galgenmännchen.
Ja.
Wir machen eben wieder Black Stories oder Montagswort.
Mhm.
Und dann tun wir ein neues Wort, könnte ja eventuell mit Strafgesetzbuch oder so zusammenhängen, so ein cooles Wort. Und dann sagen wir, okay, es hat 7 Buchstaben und dann muss man erraten. Und dann hat man am Ende ein neues Wort gelernt und wir haben Montagsmaler gespielt.
Ja, cool. Können wir uns auch überlegen, wie wir das dann für die Zuhörer machen?
Ja.
Ja, nice.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verständlich erklärt habe, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie ich meine.
Finde ich cool.
Okay. Nice.
Nice. Cool. Okay, dann würde ich sagen, planen wir mal.
Mit diesem kreativen Ende.
Ja. Ja, und dann würde ich sagen,
wir beenden die Folge.
Ja.
Frage? Heute, also ich fand die Folge war irgendwie komisch, ich weiß auch nicht.
Echt?
Ich fand irgendwie mein Deutsch und überhaupt mein Kopf ist irgendwie alles, also es ist ziemlich falsch gewesen.
Ich finde es heute auch ein bisschen komisch.
Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß.
Ja.
Und habt durchgehalten bis jetzt.
Ja, gute Arbeit.
Ja, gute Arbeit.
Ja. Ansonsten will ich noch sagen, folgt uns auf Social Media, Montagsmord auf Instagram, Facebook, Twitter, überall. Lasst gerne einen Kommentar da, sagt uns, was ihr von der Folge gehalten habt, was eure Meinungen dazu sind. Ist lebenslänglich tatsächlich etwas zu lange für Catherine? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber schreibt uns eure Meinungen dazu, wir lesen all eure Kommentare total gerne. Muss ja nicht öffentlich sein, also ihr könnt uns auch privat schreiben, da freuen wir uns auch immer riesig darüber. Ansonsten könnt ihr uns noch hören auf Spotify, Apple Podcast. Valerie, willst du sagen, wo noch?
Wir sind seit neuestem auch auf Audio Now zu hören.
Ja.
Also falls ihr jetzt nicht bei Spotify oder so bleiben möchtet, sondern auch zu Audio Now wechseln möchtet. Wir sind nicht gesponsert oder sowas, aber uns kann man jetzt auch auf Audio Now hören.
Richtig cool.
Aber falls Audio Now das hört,
wir hätten nichts dagegen. Gesponsert. Ja.
Genau.
Cool.
Und dann würde ich sagen, bis Montag.
See you next time.
Tschüss.